Herzlich willkommen bei Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Eigentlich wollte ich im Intro meckern über den Berliner Winter, aber ausgerechnet heute scheint die Sonne.
So und schon Mist. Den zweiten Tag in Folge.
Unglaublich, ich kann mein Glück gar nicht
fassen. It's Valentine's Day.
Ja, yeah, love is in the air.
Yeah, absolutely.
Ich freue mich ganz besonders, wieder live mit euch im selben Raum aufnehmen zu dürfen. Hallo Maja, hallo Martin.
Hallo.
Ja, in der heutigen Folge haben wir ein sehr spannendes und aktuelles Thema. Es geht um Cyberkriminalität und über die ständig steigenden Zahlen von Cyberattacken, Ransomware und was man im Fall eines Übergriffs eigentlich als Unternehmen tun sollte. Darüber reden wir heute mit Olli Dent. Er ist Partner der Kanzlei Kennedys und berät Unternehmen in den Bereichen Datenschutzverletzungen und in Bezug auf Daten- und cyberbezogene Versicherungsrechtsstreitigkeiten. Doch bevor wir über den deutschen Tellerrand schauen und uns in die Untiefen der Cyberkriminalität wagen, gucke ich in eure gespannten Gesichter. Habt ihr was zu berichten aus den letzten Wochen, Maja?
Ja, ich habe was zu berichten. Und zwar gibt es Änderungen am Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und zwar sollen seit dem 1. Februar 2022 Anbieter sozialer Netzwerke potenziell strafrechtlich relevante Inhalte direkt an das Bundeskriminalamt melden. Wer der eine oder die andere aufmerksame Zuhörerin erinnert sich bestimmt noch an unsere Folge mit Nico Herting zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also wer da nochmal reinhören möchte, dem kann ich die Folge nur ans Herz legen. Ja, Anlass für die Gesetzesverschärfung war hier der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und die Anschläge in Hanau und in Halle. Und die damalige Justizministerin Christine Lambrecht hatte dann das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität 2019 in den Bundestag eingebracht.
Kurze Zwischenfrage, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was regelt es noch einmal genau?
Genau, also das NetzDG, wie es kurz genannt wird, das ist ja schon 2017 in Kraft getreten und hat eben das Ziel, dass Anbieter sozialer Netzwerke stärker für die Inhalte, die auf ihren Plattformen gepostet werden oder veröffentlicht werden, in Verantwortung genommen werden sollen. Sie sollen einen besseren Umgang mit Beschwerden von Betroffenen von Hasskriminalität durchsetzen. Und das bedeutet also, dass die Adressaten des Gesetzes die Anbieter großer Plattformen sind. Das Gesetz wird deswegen auch manchmal Facebook-Gesetz genannt. Andere Pflichten sind zum Beispiel jährliche Transparenzberichte, die diese Plattformen veröffentlichen müssen. Da müssen sie dann darüber berichten, wie sie mit Beschwerden von Nutzenden umgehen. Und ja, die neuen Änderungen haben jetzt diese Pflichten für die Anbieter nochmal verschärft. Wenn Inhalte schwere Straftaten betreffen, das ist zum Beispiel Volksverhetzung oder Bildung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung, dann müssen sie diese Inhalte unmittelbar an eine zentrale Meldestelle beim Bundeskriminalamt melden. Und in dieser Meldung müssen sie dann den Inhalt und die zur Verfügung stehende Daten des Verfassers oder der Verfasserin angeben. Und die Behörde identifiziert dann im besten Fall die Täterin oder den Täter und gibt das Ganze an die zuständige Strafverfolgungsbehörde weiter. Ja, das hat natürlich auch ganz schön viel Arbeit dann für das BKA zur Folge. Das BKA geht derzeit davon aus, dass sie etwa 150.000 Strafverfahren pro Jahr mehr haben werden durch diese Gesetzesverschärfung. Und deswegen wurde da auch eine neue Truppe mit über 200 Beamtinnen gebildet, die sich dem widmen soll.
200 Beamtinnen, 150.000 Straftaten.
Klingt nicht gar nicht proportional.
Judith, aber wird schon klappen. Ja, man muss ja auch nicht jede Meldung verfolgen.
Eben,
die Hauptsache, die Netzwerke melden erstmal.
Genau. Ja, beziehungsweise tun sie eben nicht. So viel ändert sich jetzt erstmal gar nicht. Verschiedene Plattformen, unter anderem YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, haben jetzt gegen diese Meldepflicht geklagt. Und deswegen heißt es erstmal warten. Und das, obwohl diese Klagen eigentlich gar keine aufschiebende Wirkung haben. Also eigentlich könnte das trotzdem umgesetzt werden. Das Justizministerium hat aber verlauten lassen, man wolle diesen Unternehmen entgegenkommen und sie erstmal zu nichts zwingen. Das heißt, die direkte Meldung ist momentan gar nicht möglich. Und die Änderung besteht jetzt erstmal nur auf dem Papier.
Eine Verschärfung, die zu nichts
genau.
führt.
Mal schauen, wie es da weitergeht.
Viel Lärm um nichts, danke Maya.
Sehr gerne. Martin,
was nehmen wir davon?
Hast du was Lauteres?
Nee, bei mir, ich denke gerade mein Fazit vor. Möglicherweise komme ich beim Gleichen aus oder heraus. Na, ich hatte in der vergangenen Woche mal wieder mein Zwei-Tages-Seminar für die 121 Watt Online-Marketing und Social-Media-Recht. Und da geht es auch immer um Tracking, also Website-Tracking, nicht Tracking von Straftaten, sondern eher, was machen die BesucherInnen auf meiner Website. Und diesmal gab es dann einen aktuellen Anlass, der für besonders viel Diskussion gesorgt hat. Nämlich hat doch die österreichische Datenschutzbehörde in einem österreichischen Verlagshaus den Einsatz des Tracking-Tools Google Analytics verboten. Und dann hat jetzt auch noch die CNIL nachgelegt, die französische Datenschutzaufsichtsbehörde, und einem Website-Betreiber in Frankreich verboten, Google Analytics einzusetzen.
Okay, aber eigentlich reden wir ja schon seit Jahren über Google Analytics und jetzt auf einmal beschäftigen uns zwei Entscheidungen. Warum auf einmal die Eile?
Das kann doch kein Zufall sein.
Nein, Moment mal.
In der Tat, wir haben, wie viele Gutachten wir schon gemacht haben, ob man nun Google Analytics und in welcher Variante einsetzen kann. Aber hier ist es jetzt irgendwie kein Zufall, dass das sozusagen parallel passiert. Es wird uns in Zukunft auch noch mehrere solche Verfahren begegnen. Die Initiative None of Your Business, also NOYB, um den österreichischen Aktivisten Max Schrems.
Den Namen kennt man ja.
Den Max kennt man, hat insgesamt 101 Beschwerden.
Nicht bei Martina.
Doch, bei Martina, doch. Das sind doch sehr, doch auch so eine kleine, so Hunde halt, Hundepunkte da immer. Der ist ein bisschen jünger, glaube ich, als ich jedenfalls. Beschwerden bei europäischen Datenschutzbehörden eingereicht. 101 Beschwerden. Vor allem gegen Medienhäuser, die ihre NutzerInnen umfangreich tracken. Und nach gehen jetzt die Entscheidungen der einzelnen Datenschutzaufsichtsbehörden ein. Und da wird es sicherlich noch ein paar mehr geben.
Okay, das heißt jetzt, alle Mühe war umsonst und man muss Google Analytics abschalten, oder?
Naja, wie immer hängt es ein bisschen davon ab, welche Resilienz man aufweist. Erstmal sind es ja zwei individuelle Behördenentscheidungen in zwei individuellen Verfahren. Also zwei Unternehmen, einem in Österreich, einem in Frankreich, ist von der Datenschutzbehörde verboten worden, Google Analytics zu nutzen. Die müssen sich jetzt also vorläufig dran halten und oder dagegen vorgehen. Ja, denkbar ist es natürlich, dass sie sich dort zur Wehr setzen, den Rechtsweg bestreiten. Und da muss man sehen, wie die Gerichte entscheiden. Man muss nicht wirklich Prophet sein für die Prognose, dass sich der EuGH mit der Frage auf dem einen oder anderen Wege wird beschäftigen müssen.
Und kannst du uns noch mal ganz kurz das rechtliche Kernproblem der Sache schildern? In aller Kürze.
Ja, in aller Kürze. Wie gesagt, wir haben letzte Woche da bestimmt anderthalb Stunden drüber diskutiert. Also bei den Entscheidungen hier geht es gar nicht so sehr um die Frage, ob das Tracking als solches zulässig ist. Daran kann man seine Zweifel haben, haben die Datenschutzbehörden ja zum Teil auch. Ich bin ziemlich sicher der Meinung, dass sich ein Tracking von Besucherbewegungen auf Websites durchaus auch mit berechtigten Interessen des Website-Betreibers rechtfertigen lässt. Dies gilt umso mehr, wenn die NutzerInnen gerade dem Setzen eines Tracking-Cookies zugestimmt haben. Ja, also wenn sozusagen jedenfalls mal eine Cookie-Einwilligung eingeholt hat, dann könnte man auch gleich eine Einwilligung ins Tracking einholen. Also da kann eigentlich das Hauptproblem nicht liegen. In den Entscheidungen hier und auch anderswo geht es aber vor allem um die Datenübermittlung in die USA. Das ist ja auch das Hauptanliegen von Max Schrems und seinen Leuten. Max Schrems hatte zunächst das Safe Harbor Abkommen zwischen EU und USA und anschließend auch das Nachfolgeabkommen Privacy Shield zu Fall gebracht. Hintergrund vielleicht für alle nochmal: in den USA gilt aus Sicht der EU-Kommission kein angemessenes Datenschutzniveau. Ja, also nichts, was der DSGVO vergleichbar wäre, und insbesondere wird kritisch gesehen, dass die US-Behörden über die beteiligten US-Unternehmen Zugriff auf Daten von EU-Bürgern bekommen können. Und anders als nach EU-Recht gibt es in den USA nicht in allen Fällen Rechtsschutzmöglichkeiten und nicht einmal eine Informationspflicht an die Betroffenen. Ja, und argumentiert wird nun, dass die Website-Betreiber über die Nutzung eines amerikanischen Dienstleisters die NutzerInnen den US-Behörden quasi schutzlos ausliefern.
Und stimmt das nicht auch in gewisser Weise?
Naja, man muss schon ein bisschen gucken, um welche Daten es beim Tracking nun wirklich geht. Analytics, also Google, ja, kürzt IP-Adressen vor der dauerhaften Speicherung. Man kann einstellen, und bei der neuen Google-Variante, also Analytics 4, ist es sogar die Default-Einstellung, dass Google die Daten nicht zu eigenen Zwecken nutzen darf. Das heißt, Google darf dann keine übergreifenden Nutzerprofile zu einzelnen Nutzerinnen und Nutzern führen. Zudem sagt Google in den Transparenzberichten, die halt regelmäßig veröffentlichen, dass es noch keinen einzigen Fall eines Zugriffs auf Analytics-Daten durch US-Behörden gegeben hat. Ist auch kein wirkliches Wunder, weil die Daten einem Dritten ja praktisch nichts bringen. Ja, da steht halt, User XYZ hat auf unserer Website dieses und jenes getan, aber selbst da muss man schon genau hinschauen, um das herauszufinden. Ja, aus meiner Sicht liegt in der Nutzung von Tracking-Tools im Allgemeinen und Analytics im Besonderen sicher kein besonderes Datenschutzproblem. Insofern bin ich nicht einmal sicher, dass der EuGH in der konkreten Situation wirklich annehmen würde, dass die Garantien, die Google gewährt über den Abschluss der Standardvertragsklauseln hinaus hinsichtlich Analytics-Daten wirklich unzureichend sind und der Datentransfer pauschal unzulässig ist. Insofern muss man erstmal abwarten, ob diese Behördenentscheidungen tatsächlich so halten.
Das hört sich jetzt nach einer ziemlich unsicheren Prognose an. Was empfehlen wir jetzt eigentlich den Mandanten?
Es ist halt so unsicher, wie es seit 10, 15 Jahren ist, Tracking-Tools einzusetzen. Ja, wer keinen Ärger möchte, muss auf Analytics verzichten. Der muss aber auch auf Amazon Web Service verzichten. Der darf keine YouTube-Videos einbinden. Der muss seine Social-Media-Kanäle dicht machen. Der darf weder Google Maps noch Apple-Karten einbinden. Der muss sein Salesforce abschalten, sein HubSpot, kein Mailchimp für seine Mails nutzen. Der muss die Google Tag Manager
Apokalypse vor meinen Augen.
Der darf keine Google, ich rede jetzt noch 20 Minuten weiter. Also
Martin, ja. Starr.
Ich mache immer in diesem Seminar so eine Umfrage. Jeder, die Beteiligten sollen noch mal sagen, wo in ihren Unternehmen, in ihren Marketingabteilungen Drittstaatentransfer stattfinden. Da muss ich auch irgendwann Stopp sagen, weil es eben natürlich sehr viel vorkommt. Der Datentransfer in die USA ist derzeit halt einfach nicht vernünftig geregelt. Alle Workarounds mit Standardvertragsklauseln, mit der Einwilligung, die man vielleicht da irgendwie einholen mag, sind angreifbar und eine wirklich dauerhaft belastbare Lösung gibt es derzeit nicht. Ja, das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn was ja so immer so ein bisschen im Schwange ist, jetzt noch Einigung gibt für einen Privacy Shield 2 oder eine Data Bridge oder wie auch immer die dann heißt, weil dann wird Max Schrems und seine Kollegen auch wieder dagegen vorgehen, weil dass sich die Rechtslage in den USA jetzt grundlegend ändert und dort ein umfassendes Datenschutzniveau für EU-Bürger kommt, ist wohl eher nicht zu erwarten. Insofern wird es dabei bleiben und man muss in seinem Unternehmen eben eine Entscheidung treffen, ob man sich auf dieses Risiko einlässt oder nicht. Meine Meinung, wer nicht gerade im Fokus von Max Schrems und seinen Kollegen steht, also jetzt nicht gerade ein großes Medienhaus ist, kann auch einfach erstmal weitermachen wie bisher. Man sollte einmal prüfen lassen, ob Analytics unter den derzeitigen Bedingungen einsetzbar ist. Bekommt man da das richtige Ergebnis von den Leuten, die man gefragt hat? Kann man es so datensparsam wie möglich einsetzen und damit so lange weitermachen, bis der EuGH das letztinstanzlich verbietet oder die eigene Behörde gegen einen tätig wird?
Okay, also erstmal kein konkreter Handlungsbedarf.
Viel Lärm um nichts, hatte ich ja
viel Lärm um nichts zwei.
Genau, also wer sich hat einmal bestätigen lassen, dass das so in Ordnung ist, wie man das macht, der muss jetzt jedenfalls nicht hektisch werden, wäre mal meine Reaktion.
Mhm. Agi, hast du denn vielleicht was mit Substanz?
Ja, kann man so sagen. Bei mir geht es heute um zwei Fälle aus dem Presserecht. Und um den ersten ist, glaube ich, fast keiner in der vorletzten Woche drum herum gekommen. Es geht um den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss, den Renate Künast in Karlsruhe erschritten hat. Das Bundesverfassungsgericht hat einer Verfassungsbeschwerde der grünen Politikerin mit Beschluss vom 19. Dezember 2021 veröffentlicht am 2. Februar stattgegeben. Und ja, die 2019 bei Facebook veröffentlichten Hasskommentare über Künast muss das Kammergericht jetzt also neu bewerten. Und im Ergebnis dürfte Facebook berechtigt und verpflichtet sein, die Namen der Urheber der Kommentare an Künast herauszugeben.
Warum haben das denn die Berliner Gerichte damals anders gesehen und worum ging es da genau? Also welche Schimpfwörter?
Give us the beef.
Können wir das piepen hier? Können wir das nachträglich nochmal so einstellen?
Du redest wie piepen.
Sehr gut. Ja, also ich möchte jetzt nicht alle nennen, aber Renate Künast hat ja 22 Kommentare, die auf Facebook gepostet wurden, angegriffen. Und einige waren unter anderem Pädophilen-Troller, kranke Frau, Gehirn amputiert oder Sondermüll. Und nicht verwunderlich ist, dass Künast deshalb Unterlassung nach 1004 und 823 Absatz 2 in Verbindung mit 185, also dem Beleidigungstatbestand, begehrte, da sie ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzt sah. Und wie so häufig in solchen Fällen, wenn es um anonymisierte Äußerungen im Internet geht, war ein vorgeschaltetes Verfahren an den Landgerichten dabei nötig. Es geht dabei um die Auskunftserteilung nach vormals 14 Absatz 3 TMG und jetzt geregelt in 21 Absatz 2.
Weil sie halt erstmal rausfinden muss, wer da überhaupt sich dahinter verbirgt.
Genau. Und bezüglich des materiellen Rechts, also der Beleidigung selbst, hat das Landgericht den Antrag vollständig zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass es sich bei den Reaktionen der Facebook-Nutzer um zulässige Meinungsäußerung handelte. Sie seien zwar sehr polemisch, überspitzt und zudem sexistisch, aber alle Kommentare hätten noch einen Sachbezug und somit seien sie keine Beleidigung nach 185.
Ich erinnere mich, dass ich, als dieses Verfahren hochkochte, damals im Olympiastadion saß und in der Ostkurve ein Pro-Künast-Zitat auftauchte, nach dem Motto, im Stadion darf ich das nicht sagen, aber hier Pädophilen-Troller und Sondermüll darf man, ist irgendwie Meinungsäußerung. Habe ich auch ein bisschen gestaunt und ja, natürlich auch ungläubig zur Kenntnis genommen, ne, dass das sozusagen noch von der Äußerungsfreiheit gedeckt sein soll.
Was man vielleicht dazu sagen muss, das habe ich jetzt nicht erwähnt, es geht dabei um einen Zwischenruf aus den 80ern von Renate Künast und das muss man vielleicht nochmal in Ruhe nachlesen, wie da die Einordnung ist.
Aber Sachbezug, naja.
Ja, das, genau, das war das Streitige. Jo, das Kammergericht gab Renate Künast dann in der zweiten Instanz in mehreren Punkten recht und bewertete einige von diesen extrem beleidigenden und sexistischen Äußerungen des Users als strafbar. Doch für andere blieb es oder schloss es sich der Einschätzung des Landgerichts an. Und das hat das Bundesverfassungsgericht nun anders gesehen und sich außergewöhnlich scharf geäußert.
Inwiefern? Warum? Was hat das Bundesverfassungsgericht gesagt? Und was war da jetzt?
Hat auch ein paar Beleidigungen.
Die Urteile einfach zurückbeleidigt. Ihr seid doch selber.
Genau. Ja.
So machen wir das in Karlsruhe heutzutage.
Learning by doing.
Wenn wir was sagen.
Ja. Zurück zu juristischen. Also bekanntlich ist das Bundesverfassungsgericht ja keine Superrevisionsinstanz. Das bedeutet, es prüft bei der Urteilsverfassungsbeschwerde nur die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts und nicht mehr das Urteil insgesamt. Und ja, es ist jetzt nicht ganz verwunderlich, dass es in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts heißt, dass die Vorinstanz die Bedeutung und Tragweite eines Grundrechts verkannt habe. Das muss es ja auch in gewisser Maßen. Doch nun hat das Bundesverfassungsgericht über die Vorinstanz gesagt, dass diese wiederholt einen fehlerhaft mit dem Persönlichkeitsrecht unvereinbaren Maßstab angenommen habe.
Karlsruhe gelten andere Maßstäbe als in Berlin.
Eindeutig.
Das war ziemlich eindeutig.
Genau. Was ist denn das für ein Maßstab?
Also eigentlich sind die Maßstäbe recht einfach und das Bundesverfassungsgericht geht auch nochmal darauf ein. Man arbeitet sich nämlich bei der Prüfung des Beleidigungstatbestandes gewissermaßen von innen nach außen. Also man prüft zuerst, liegt eine Schmähkritik vor, und eine Schmähkritik ist immer unzulässig und hier muss es auch keine Abwägung geben. Eine Schmähung ist dabei eine Äußerung, die keinen irgendwie nachvollziehbaren Bezug mehr zu einer sachlichen Auseinandersetzung hat und bei der es im Grunde nur um die grundlose Verächtlichmachung der betroffenen Person geht. Man sagt auch, dass das Fälle sind, in denen eine vorherige Auseinandersetzung erkennbar nur äußerlich zum Anlass genommen wird, um über andere Personen herzuziehen. Ja, und wenn keine Schmähkritik vorliegt, bedeutet das aber nicht, dass eine Aussage stets zulässig wäre, sondern dann muss man eine umfassende Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit des Aussagenden und dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen vornehmen. Und dabei gibt es auch keine grundsätzliche Vermutung für den Vorrang der Meinungsfreiheit. Vielmehr muss man durch verschiedene Urteile des Bundesverfassungsgerichts ausgeformte Grundsätze dann heranziehen. Und da gibt es verschiedene durch verschiedene Grundsatzurteile. Aber ein wichtiger Grundsatz ist, dass man sagt, dass bei der Abwägung anzusetzende Gewicht der Meinungsfreiheit, das kann man sich vorstellen wie so eine Waagschale, umso höher anzusetzen ist. Na, wobei, das passt jetzt nicht mehr so ganz, aber umso gewichtiger anzusetzen ist, je mehr die Äußerung darauf abzielt, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten. Und umso geringer ist das Gewicht, wenn es hier eigentlich nur darum geht, eine emotionalisierende Verbreitung von Stimmen gegen einzelne Personen hervorzuheben.
Irgendwie finde ich es ja irgendwie dann auch schon lustig, dass, ich meine, die Leute, die das beleidigen, die dort Beleidigungen aussprechen, als ob die sich jetzt irgendwie Gedanken machen würden, ob sie das jetzt gerade noch dürfen, weil es ihnen nicht nur um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen geht, sondern da noch ein wahrer Kern oder irgendein Kern drin sein soll. Aber gut, irgendwie muss man sich entscheiden, verstehe ich schon, ja.
Ja, auf jeden Fall hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das Kammergericht nach Ausschluss der Schmähkritik diese Abwägung nicht vorgenommen habe. Also ja, hätte weitermachen müssen, zusammenfassend gesagt.
Das heißt, das ist, kann ja jetzt schon als Erfolg für viele PolitikerInnen gewertet werden, die sich ja häufig mit solchen Kommentaren im Netz konfrontiert sehen, oder?
Ja, auf jeden Fall ein Teilerfolg. Und der Rechtsstreit ist ja auch noch nicht entschieden. Das Kammergericht muss nochmal die Abwägung vornehmen. Und interessant ist dabei, dass Karlsruhe zwar einerseits einen bekannten Grundsatz bestätigt, nämlich dass Künast als Politikerin gewissermaßen mehr zu ertragen habe und die Grenze zulässiger Kritik bei PolitikerInnen sehr weit zu ziehen sei. Das begründet das Bundesverfassungsgericht auch damit, dass solche Kritik eben auch notwendige Machtkritik sei. Also nicht alles ist vielleicht emotionalisierend, sondern kann auch einfach als notwendige Auseinandersetzung in einer Demokratie verstanden werden. Aber andererseits, und das ist relativ neu, betont das Bundesverfassungsgericht verstärkt, dass die Mitwirkung in Staat und Gesellschaft nur erwartet werden kann, wenn für diejenigen, die sich engagieren und öffentlich einbringen, sprich die PolitikerInnen sind, ein hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gewährleistet ist. Und PolitikerInnen seien daher nicht vom Schutz vor öffentlicher Verächtlichmachung oder Hetze ausgenommen.
Ja, und dann habe ich noch. Das ist auch gut so.
Und das, schon mal so genau, sagen. Das ist auch schön staatstragend, passt auch zur Wahl gestern vom Bundespräsidenten. Noch ein bisschen was Lockeres, aber auch gleichermaßen Trauriges habe ich aus einem Presserechtsfall aus Österreich. Denn dort hat der österreichische Medienunternehmer Wolfgang Fellner am Freitag im Standard einen Widerruf veröffentlichen müssen. Er hatte Aussagen einer ehemaligen Mitarbeiterin Katja Wagner im Zusammenhang mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegenüber der Tageszeitung als frei erfunden bezeichnet. Und dagegen ging die Mitarbeiterin vor und klagte erfolgreich auf Unterlassung und Widerruf.
Was ist so ein presserechtlicher Widerruf?
Ja, der Widerrufsanspruch ist eigentlich das Krasseste, was man im Presserecht hat. Also es ist auch ein großer Eingriff in die Freiheit der Berichterstattung. Und anders als beim Gegendarstellungsanspruch oder beim Anspruch auf Unterlassen, setzt man hier eine unzutreffende Berichterstattung nicht nur ein eigenes Statement entgegen, sondern verlangt von dem Veröffentlicher, dass er sich von seiner eigenen Meinung oder von der eigenen Meldung im eigenen Namen distanziert und diese berichtigt.
Und jetzt gibt es auch in Deutschland diesen Widerrufsanspruch.
Ja, gibt es auch. Und der Anwalt von der Mitarbeiterin von Katja Wagner hat jetzt den Widerruf auf Twitter gepostet. Wollte ihn einmal hören.
Ja, bitte.
Okay, das wurde dann abgedruckt im Standard und es hieß Widerruf. Im Mai 2021 hat der Standard berichtet, dass ich zu Katja Wagner geäußert hatte, dass ich sie lieben würde. Ob ich in ihr Kleid hinten reinschauen und einmal kurz aufsitten solle. Dass es gut für sie wäre, hätte sie einen Mann wie mich an ihrer Seite. Ich sie in Zukunft stärker in meinen Schwitzkasten nehmen würde. Ich hatte behauptet, dass Katja Wagner diese meine Äußerung frei erfunden hätte. Das widerrufe ich hiermit.
Okay. Jo, das, ein kleiner Kotau muss
machen.
Ja. Aber sag mal, nur nochmal, das ist sozusagen nicht sein Bericht, sondern es wird über ihn berichtet im Standard und dann muss er widerrufen. Das heißt, der Standard muss dann hergehen und seinen Widerruf abdrucken, weil
genau.
Das falsch war.
Okay. Genau.
Jo,
Sprachlosigkeit.
Ja, Sprachlosigkeit, ja, aber es wundert mich ja fast, dass man das nicht häufiger sieht.
Ja.
Wahrscheinlich sind die Anforderungen so hoch, aber auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass es eben doch geht.
Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung zusätzlich beschleunigt und das hat natürlich ganz unbestritten viele Vorteile. Aber es ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass dadurch Cyberkriminelle immer mehr Tatgelegenheiten bekommen. Laut einer Veröffentlichung des Bundeskriminalamts haben Bedrohungen durch Cyberangriffe in Deutschland in den letzten Jahren weiter zugenommen, sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht. Die Anzahl erfasster Cyberstraftaten im Jahr 2020 stieg zum Beispiel um 7,9% und lag ungefähr bei 108.000 erfassten Fällen. Und da geht man aber natürlich davon aus, dass die Dunkelziffer weit höher ist, denn gerade solche Straftaten werden besonders selten angezeigt. Welche Formen der Netzkriminalität gibt es eigentlich? Der Werkzeugkasten der InternettäterInnen ist sehr groß, von Mail-Spam und Phishing zu Mail- und Ransomware bis hin zum Diebstahl digitaler Identitäten oder Distributed Denial of a Service, kurz DDoS. Hinzu kommt, dass rund ein Drittel der angezeigten Straftaten nur aufgeklärt wurden und die Aufklärungsrate damit auf einem sehr niedrigen Niveau liegt. Generell kann man festhalten, dass die Delikte unter Nutzung des Internets zunehmen und die Zahlen auch weiter steigen werden. Und auch hier gibt es immer wieder neue Trends, die sich insbesondere gegen Wirtschaftsunternehmen richten und für diese zunehmend auch eine existenzielle Bedrohung darstellen. Ja, wie sich Unternehmen schützen können oder was sie im Fall eines Angriffs tun können, darüber reden wir mit unserem heutigen Interviewgast.
All right, and now we switch to English and say that we're very happy to have Oliver Dent with us. Ollie is a partner in the law firm of Kennedy's in the UK. He and his team focus on advising insurance companies and corporate entities on data breach responses, privacy issues, data subject litigation, and cyber-related policy coverage. Kennedy's, I should say, is a law firm with offices around the globe. I just looked it up. Very, very impressive and very astounding that you don't have an office in Germany, actually, which kind of brought us together. We'll touch upon this later. Yeah. And it's perfectly suited to help companies with data breaches that are obviously globally. Ollie, great to have you. And as said, you've basically built up the cyber team at Kennedy's, and maybe you can let us know a bit of your practice and the work of your team. That'd be great.
Yeah, sure. Well, hi, guys, and thanks so much for having me. It's great to be on your podcast. I do appreciate you inviting me on. So, Martin, you and I have worked together on quite a few cyber incidents where we've required your assistance in Germany. But ultimately, the key thing that we do in our team is that we help companies who have suffered cyber attacks. So we're often the first port of call for those companies when they get hacked or they recognize that they've got ransomware on their system. And we have a breach response number that companies call and they immediately get through to us. And then we help guide them from there in terms of the response to the breach. So, as you say, Martin, we're an international law firm. My team has grown exponentially, really, over the past few years, given the increase in cyber attacks generally. And we're now 20 people in the UK that solely deal with response to cyber attacks. But we've got offices across the world, and we're able to provide breach response services pretty much anywhere. We can cover 22 jurisdictions, but then we've got offices or partner firms that we work with, such as yourselves, in countries where we don't have Kennedy's offices, because of course, cyber is a global thing, right? And if a company is global, it's likely to affect their offices and their customers all over the world.
Yeah. In one of your podcast episodes, which I'm happy to mention, by the way, Cyber Sounds.
thanks for the plug.
You've compared the cyber world with the Wild West, and I thought maybe that's a good point to start with. Can you explain that a little bit?
Yeah, it is absolutely correct. And you might have noticed that the music that we have on the Cyber Sounds is a little bit Western themed.
It's quite catchy.
Yeah. it is a bit like the Wild West out there. So, the landscape is changing, but ultimately we're dealing with criminals, and but the way in which they are working is so sophisticated. Just like in the criminal world, you can have very sophisticated criminal operations. Going back to the days of the Wild West and the way in which crime is carried out, it becomes quite sophisticated, and that's what we're dealing with here. And whilst we have this layer of being a law firm and interacting with our clients on the face of it and trying to deal with our customers, we are at the same time, we have a line into the criminal world, which is quite a strange place to be, really. And we often get a lot of questions asked about how we can do that. Is there any moral issues with dealing with criminals and dealing with this world? And I think the answer to that is, well, I think people think there are some issues with it. However, we just try to help our clients get back to business.
We're lawyers, Ollie. We are lawyers. It's the response.
We are lawyers. Isn't it? We are lawyers. Yeah, we are lawyers. Yeah. But, you know, and we have to comply with all our legal obligations. And but ultimately, our aim is to help our clients and help our clients, you know, get back to operating a business and get back to get their systems back online, basically.
Ollie, can you maybe describe to us how a typical case would look like? Like, how does it start, if we get a little bit deeper into the topic?
Yeah, sure. So in terms of how it starts, as I mentioned earlier, often the first call will come in to our hotline.
In the middle of the night.
Yeah, it can happen in the middle of the night. I have to say, though, the vast majority of incidents come in during the day, because that's when people first recognise them. The IT manager will you know, get into work on a Monday morning and realise that the systems have been impacted over the weekend. And so I'd say that 95% of incidents come in during the day. However, we do get the odd one or two that come in the middle of the night. I should say that we've got a system in place that allows us to deal with that using our international offices. So if it is 2 a.m. in the UK when an incident happens, then our Hong Kong team will pick up that first call, where it'll be 10 a.m. there. So it means that I don't...
It's always in the middle of the day somewhere in the world.
Exactly, yeah, yeah. Exactly. But it means that I can go to sleep at night and have a bit of confidence that I'm not going to be woken up with...
Isn't the saying about drinking?
Yeah. But so the first call comes into us and then we carry out a conflict check, as you would usually do. But we've got to do that pretty quickly, because the client at the end of the phone will need some help. And typically our SLA with our clients require us to be on a call with the client within an hour. And often that first call is a call with the board, you know, strategic directors and board members of a company who are probably in a crisis meeting in their offices, or as over the past 2 years remotely, and we are parachuted in essentially to try and gather together the information as to what's happened, what the facts are at an early stage, and ultimately on that first call we will deliver advice. That call can last up to 2 hours or sometimes more, to be honest, and you know, we'll be going through everything. What are the operational impacts? What is the operational impact to customers? What is the what do employees know about this? Can they still work? What's happening with deliveries of products? If it's that sort of business, all these little parts of the business that we need to figure out what the situation is and how are we going to respond and protect the business as much as possible. But also, of course, we've got the legal and the regulatory aspects that we are trying to figure out very quickly. So that's primarily in relation to personal data. So figuring out what data is being compromised. Has any data gone outside of the system? Has it been exfiltrated by the criminal group behind this incident? Is there any signs of that? If not, you know, do we need to start the forensic process to try and figure that out? And also, are there any contractual obligations that the company has with their clients? And if so, What do we need to do about that? So all these practical considerations have a wrapper of legal considerations and contractual issues that we need to grapple with very, very quickly, because sure. There are often time limits that apply.
Would you take on the management of this internally, or would that typically be done by the client itself, that they have like their CEO or whoever taking care of? Because there's so many people to kind of, you know, you need with this, like obviously the IT forensics can only work if they have access to some person that knows the IT and but operations the same, you know, if production stops, well, that's a different issue. If just like if you're a service company and it doesn't really matter whether you call back or not.
So it depends on the type of the client. So when you're dealing with a sophisticated client, they will probably have a team of people that will be dealing with the operations, a team of people who will be dealing with the customer service elements. And usually on the calls that we have with the client, not just the first call, but the calls over the coming days, there'll be one representative from each of those key business areas. We'll help coordinate the response and make sure that everything we're doing is consistent across all those little areas within the business. So we will be able to advise and help with those elements as much as we can. We can advise on additional vendors if we need some support with other experts. We can bring them in to help if necessary. So it rather depends on the business, what resource they have. But there's a big messaging angle here as well. We don't want people running off in different directions, doing all different things and telling people different things. So our job is really to try and keep everything quite tight, coordinated, and make sure that from a business, well, external business point of view, we are being reassuring to our clients our clients' clients. And making sure that we are, we might be working very hard behind the scenes, but we're trying to limit the amount of impact that the customers will see.
Maybe just one brief remark. You were speaking of our clients' clients. That basically is because you advise insurance companies, and it would be their customers, their insured that are affected and would basically come to you or via the insurance companies, just for the listeners to understand what you're speaking about, clients.
Absolutely. So we do a lot, most of our work comes via insurance companies, but primarily our client is the insured policyholder. So when I'm talking about our clients, I'm actually talking about the policyholders' customers, the policyholders' clients. But we also work very closely with their insurer as well, and the insurer will also expect to be reported to, and obviously they'll be dealing with the costs associated with the incident. So we do work very closely with insurers as well.
Okay. So you described the first steps, and it's really a lot about communication and managing, I guess. But what is the amount of law in your work? Maybe you can talk a little bit about the legal issues.
Yeah, sure. So I'd probably say that only about 20-25% of what we do is law. The rest is very practical commercial advice, rather than being technical legal advice, but that 20-25% is really, really important, because if you get that wrong or you miss things, then it can put the company in difficulty. So first of all, there's the regulatory aspect, so all the GDPR issues. And if the company that has been hit by a cyber attack processes a lot of personal data, then that's going to be one of the first things that we're thinking about. And ultimately, who do we need to notify? So you've got the regulatory notifications to the to the regulators themselves. So in the UK, it's the ICO. But we often deal with global companies that may have customers all over the world. And we need to make sure that the company is complying with the regulations, not just in the UK, but all over the place. So we'll be looking very quickly at where the customers are based, what the potential impact of the data relating to those customers is, and which regulators we need to notify.
Wann muss eine Datenpanne gemeldet werden? Wird einem Unternehmen eine Datenschutzverletzung bekannt, muss diese gemäß Artikel 33 DSGVO binnen 72 Stunden nach Vorliegen aller wesentlichen Informationen der zuständigen Datenschutzbehörde gemeldet werden. Dies geht aber nicht, wenn die Schutzverletzung nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen führt. Bei gezielten Ransomware-Attacken wird ein solches Risiko fast immer vorliegen, sodass grundsätzlich zu melden ist.
Right, maybe we stay there with for a while. Obviously the UK has just dropped out of the GDPR regulation, but we assume that basically the notification obligation is still the same as you've known it before. Is it in the UK?
It is, yeah. So the UK has actually mirrored the GDPR. It's now referred to as the UK GDPR, but at the moment it's pretty much exactly the same.
So you have 72 hours to notify whenever you get the information or the client has the information together, then you would notify the ICO in the UK.
Correct, yes. So then you have to notify any impacted customers or individuals without undue delay. So there's a slightly different time frame there, but that mirrors the GDPR, the EU GDPR as well. So we're very much working to that. However, one thing we have lost recently, and this is partly why we're doing a lot more work together, Martin, what we've lost recently is the ability to use the GDPR one-stop shop mechanism.
Yeah.
So whereas previously, if a company... if their base was in the UK, but they had customers all over Europe, they could just notify the ICO and that would tick all the boxes for every regulator. But now we've lost that. And so if you've
only
got customers...
More work to the Brexit.
Yeah. So it just causes a bit more of a headache now. We had one recently where I think there were... about 35 countries in Europe that were impacted. So, you know, we had to go everywhere, and that's quite expensive for the client. So. You know,
I think we did one stop shop notification in Germany just recently for one of your clients, where you had notified in the ICO, and then we did the for the rest of Europe. Tried to do this here.
Yeah,
obviously. Germany is a little particular in a way that we don't only have one DPA, but depending on how you count, 18. So we'll have to find out what's the right place to notify. But on a more general level, does this help in a way to notify the authorities? How does the ICO react? Because we all and all our data protection people here have certain feelings about what the authorities will do. And it's not a whole lot if you have like a ransomware attack and notify the authorities.
Yes, there is a lot of thought behind that, and typically we will see some clients being reluctant to notify and wonder really what difference it will make. But ultimately, you know, we need to be very careful about that, because failure to notify can lead to penalties further down the line. One of the key things that we always say to our clients is that it's not going to look great if other people become aware of it and your customers become aware that their data has been exposed on the dark web somewhere as a result of a ransomware attack, because they may then decide to complain to the regulator And if you haven't made that notification and someone later complains that their data has been found and they're concerned about that, then you're immediately going to be on the back foot with
the regulators. Of course, yeah. I mean, it's just the law. That's why you need to notify and that there is a risk for the people involved whose data were compromised is pretty obvious. So it's the law. It's just, my question was more in terms of, does this process make sense? Is it does it help in practice? And my thoughts are, or from the responses we get, but we don't have the impression, but that may also be triggered by, the regulator sees who the notification comes from. And if it's like, very professional, hey, we've notified the ICO already, we have forensics working with this, maybe it's not very surprising that they think it's in good hands, what we do now. But the original idea behind this, hey, we can be of help, yeah, with your data breach or with your data incident, that doesn't materialize in these cases, I guess.
Yeah, so we've seen a little bit of a change recently in the way that the regulators are responding to notifications. We think that regulators, generally speaking, have been overwhelmed with notifications over the past 2 years. And it on occasion has felt like when a notification is made, it goes into a bit of a black hole. Or you get a very bland response just later down the line, just saying that they're closing the file. But we have seen a bit of a change recently, particularly in the UK, where the regulator is turning the screw and asking a lot more questions around the organisational and technical measures in place, around how was this allowed to happen in the first place? And ultimately, what are you going to do about it? I think it is changing slightly. I think the ICO has probably got a little bit more resource behind them now. And we are getting a lot more questions on the back of that.
And would this be because of they want to help improving the technical organizational measures? Or would this be to find out whether they should not rather fine the company involved because of the lack of proper measures in the first place?
So we've not really seen as many fines and penalties as we thought that we would have done. We've had a couple of high-profile ones like British Airways and Marriott and others that you guys might have come across as well. But we don't see fines on a weekly or a monthly basis. I can actually count the number of fines on one hand that we've dealt with. It's very, very low. And that's in the context of hundreds and hundreds of incidents that we've dealt with. I think over the past year alone, we've dealt with around 400 cyber attacks in our team.
Appreciate your time, Ollie.
Yeah. It's been a busy year. You would think that there would be a fairly large proportion of those that might have gone to some form of reprimand or fine from the regulator, but it's really not the case. It might change as things go forward, but at the moment, I would say it's more focused around advisory than anything else. And so we are seeing more advice notes from the regulator rather than just coming down hard. I think there is also some recognition that for a lot of companies, there's not really much you can do about this. Even if you have the most sophisticated measures in place to begin with, you're still exposed to these sorts of attacks. And so they will really be focusing on other things such as what was the password policy in place like? What was the what is the data retention policy like? And if we are notifying the ICO and saying that we've had this incident and we've had all this data exposed and it comes to light that actually some of this data is 20 years old, then they're going to be bothered about that, rather than the fact that they've had an incident per se.
Yeah, but that's actually the point I was wondering about, because how much information can you give in the beginning? Because maybe that can change so quickly when you don't know the details of the breach itself. But yeah, you were just mentioning that the questions are changing. So there are just other questions in the beginning of the process, or?
Yeah, so to begin with, we will only know a very limited amount. And so strategically, we will only be able to provide a small amount of detail. And we will usually get some questions after that first notice. It's expected. But we will sometimes look to delay the response of those questions if we haven't quite got the full response from the forensic investigation. But if we can't do that, we will have to do, I guess, a layered approach in terms of the information that we provide. So that process can take months, from first notification to maybe a set of questions from the regulator that sometimes turns up weeks or a couple of months later. And then we respond to those, and then that might be followed up by more questions, by which time our forensic investigation has hopefully drawn to a conclusion. And then we like to wrap things up, all together in one longer report. But ultimately, our focus is really trying to ensure that we are being transparent to the regulator, but also providing some reassurance to the regulator that we understand why this incident has happened and this is what we're doing about it.
Let's maybe talk a bit about ransom attacks, because I think, it has been all over the news and everybody's interested in how to deal with that. Maybe you can tell us a bit from your experience, like how do threat actors decide the amount of the demand in case of an attack?
It's a good question. So it's a question we get asked a lot, actually. I think a lot of work has been done because we've got some real metrics now, having seen these ransomware cases play out over the last few years. You start to see some trends. So the different groups that we deal with really do vary. But as a rule of thumb, the threat groups will often look at the public and open source information about a company in order to set their demand. So they will go onto a website such as Zoom Info or one of those business websites where it indicates what the company's turnover is. And then they will use that to set the demand. So from speaking to people in the industry and from our experience, we typically advise clients that you might expect to receive a ransom demand of around about 4% or 5% of the company's turnover. Obviously that if you have a high turnover, that can be quite substantial. If
These 4% sound very familiar in this context.
It does indeed. They know what they're doing, these guys. They really do their research. And if you say you can't pay that when you enter into negotiations with them, then they'll say, well, we've done our research and we know that your directors got paid £4 million last year because we've looked at your accounts. Or what we have seen, which is very interesting, is threat actors, whilst they're in the system that they've attacked, they will try and find the insurance documents. And we've found, we've had examples of threat actors finding the policy schedule. And when we've said that we can't pay the demand that they're asking for, They've actually sent us a copy of our own client's policy schedule, and they've circled the limit of indemnity with a red pen and said, you might want to think about that again.
Well, that's brilliant in a way.
So,
yeah. Then slim argument.
Yeah.
That's an old one. You that's the wrong one. We never signed this policy.
Yeah.
It's a different one. Look at this. One folder more.
Yeah.
Okay. Yeah. And would, I mean, would clients generally pay, or is there still cases where you'd say obviously they are, but like in terms of percentage, that what they say, well, okay, you're on our systems, but we have a backup and we'll just, you know, deal without paying a couple million to criminals.
Yeah, so it's all about backups, to be honest. It's all about how can you get your business back up to where it should be by reconstituting the data through backups? And if that's the case, then it, in most circumstances, a demand won't be paid. So what our job is throughout that process is really to understand what are the pros and cons of paying. I always say to my clients that we always have to leave negotiation and payment on the table. We can't instantly dismiss it. But at the same time, we have to look at the prospects of getting the business back on its feet, how long that will take using the backups and the data that we've got. Sometimes there is a bit of a manual process to get that data back, or to reconstitute it from other devices or offline backups. And we will look at the cost of doing that and the time that will take, and compare that to the ransom demand. But if you don't have any backups, it's a completely different question. And we've been there with our clients, and they've told me on a call that it really doesn't bear thinking about if that client doesn't get the data back. They won't have a business anymore.
Yeah.
That's a completely different conversation. And then you are really in the realms of thinking about going down the negotiation route.
Darf man als betroffenes Unternehmen überhaupt Lösegelder zahlen? Es gibt kein Gesetz, das eine Lösegeldzahlung in Fällen von Ransomware-Attacken explizit verbietet. In der Zahlung kann aber die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung im Sinne von § 129 Absatz 1 Satz 2 StGB gesehen werden. Dieser Tatbestand wird häufig erfüllt sein. In Betracht kommt aber ein rechtfertigender Notstand nach § 34 StGB. Das ist aber unsicher. Außerdem gibt es Exportrestriktionen, die Zahlungen in bestimmte Länder verbieten. Häufig wird daher empfohlen, vor einer Zahlung die lokalen Landeskriminalämter einzubeziehen. And how reliable is paying? Can you be sure that once you've paid, you'll get back your systems? I mean, if not, probably, I mean, the attackers know, of course, the game theory as well. You know, nobody will ever pay again. But as a general rule, or have you seen that they demand more after you paid? Because I think that's one of the issues that boards face when deciding to pay 5 million. That how can they be really sure that things will be back normal next Monday?
Yeah, so we
make
do occasion.
Yeah,
conclude well, the contract.
I know we.
Why Adobe sign?
It'll be nice. Yeah, you're right. It's just no way of really trusting these guys, though. And so any payment always comes with a risk. The bigger players here, so the likes of Conti and Ryuk and other very well-known ransomware groups, they are pretty reliable. I say reliable with a pinch of salt.
We will quote you on this.
Yeah, they are. But in my experience, they have a business, and if you pay them, you can never guarantee this, and I never provide our clients with any guarantees about this process. But they have a business, and they and if they don't if they're not good to their word, then as you say, they know the game, and no one will ever pay them ever again. But we do often see re-extortion techniques, but that's more with the more unsophisticated actors. And in recent months, we've actually seen a lot more unsophisticated actors coming to market to play this ransomware game. And we think that that's because it's become a lot easier to actually get the tooling to carry out these attacks online. And as you may have heard the phrase ransomware as a service, it's become bigger and bigger, which is where essentially these larger groups rent out their tools as a service to affiliates. And those affiliates will have to pay a cut of anything that they get in terms of demands to the core group. So that has become bigger, and just generally speaking, it's easier just to acquire tools for a low price on the dark web to carry out these attacks. And recently, we've come across threat actors who don't really have a name; they can't really identify themselves, and their demands are lower, but then it's much more risky. And we've seen more re-extortion techniques, or we've seen the decryptor tool not actually working properly.
Mm-hmm. And what role do insurance companies play in this? Are they willing to pay a ransom? Because insurance companies, they usually as future events, right? But with this variety of breaches, it's quite difficult for them, isn't it?
It is. So insurance companies have taken a bit of a hit over the past 2 years. And so there is a real change in the market, I feel, at the moment, because of that. And a lot of insurers are now changing the way in which they write cyber insurance policies to put more of the onus on the insured policyholder. So there are some examples of insurance policies where insurers will say, we'll go 50-50 with you on mm-hmm. on ransom payments. Or they are massively increasing the deductible, the excess. So they're trying to protect themselves. Insurers, there are insurance policies available that pay ransoms, ransom demands. That's public knowledge. They obviously take great care in any decisions that are made. And ultimately, it's the decision of the policyholder themselves as to what they want to do. The starting point that is, we don't pay unless it's absolutely commercially vital to pay. And the consequence of not paying would be significantly worse than the costs of paying.
Yeah. And do you see insurance companies trying to help their insureds with technical organizational measures in the first place? So like, what can cyber insurance companies basically offer to prevent incidents like this from happening?
Yeah, I've seen a real change actually in the last year or so. First of all, the number of questions that insurers are asking to be able to onboard a new policyholder has probably doubled or tripled. And so that's immediately making companies rethink their security posture, because they think, well, if we don't have all these measures in place, then we're not going to get a policy. The insurers are just going to flat out refuse to write it. So there's that upfront issue. That entry point into the insurance market that is actually helping, I think, improve companies' security posture. But also, insurers are increasingly providing as a free service when signing up to their policy, vendor support. So whether it be a complete assessment of the network, penetration testing, or endpoint detection tools. All these sort of things are starting to become either a prerequisite of the insurance policy, mm-hmm. or they are provided on the back end as a result of buying one. So I think that's helping develop the sophistication of security for companies that are involved with cyber insurance, for sure.
Okay. Great, Ollie. We still have a few more questions. I think we need to make a cut in terms of time here. One of the things would be, do you see your clients go after their IT providers after a breach? That's a whole different setup that we've seen here in certain instances and also the role of the DPAs. But maybe we can come back together in a different time. Thank you very much for these insights. I thought, although we work with you on a number of these cases, have learned a lot, and I hope the listeners will do as well. Thanks, Ollie.
Thank you so much.
Thank you.
Thanks for having me. And hopefully we'll be working again together soon.
Yeah, great. Thank you.
Thanks. Have a good day.
Thank you too. Damit sind wir schon am Ende von Folge 24 von Herting FM, dem Podcast für Recht, Technologie und Medien, angekommen. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr Likes da lasst, unseren Podcast abonniert und Feedback meldet. Habt ihr Themenwünsche oder Anmerkungen, dann immer her damit. Ja, dann noch ein Hinweis in eigener Sache, ein trauriger, bedauerlicher Hinweis. Nach knapp 2 Jahren Herting FM verabschiede ich mich von Maya, die gleich noch sagen kann, was sie macht. Und auch von Agnes, die im Sog von Maya hier das Alte sucht. Also vielen Dank euch, mir hat es viel Spaß gemacht.
Ja, danke auch dir.
Ja. 2 Jahre hat uns auch ein bisschen durch die Pandemie getragen, dieser Podcast. Ne?
Erst im Homeoffice und dann endlich mal wieder zusammen. Und kaum sitzen wir hier wieder, freuen uns über das schöne Wetter am Valentinstag.
Es war auf jeden Fall super. Und ich glaube, wir haben ja auch alle irgendwie viel gelernt, hatten super spannende Gäste. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil es wird weitergehen, oder Martin?
Ja, Herting FM hört nicht auf.
Herting FM hört nicht auf. Ja, ich will eine ganz bisschen Schaffenskrise habe ich jetzt schon. Ich habe so 1-2 Ideen, wie ich das weitermache. Ersetzen kann ich euch natürlich jetzt nicht
ganz kleins
durch irgendjemand anderes. aber irgendwie wird es schon weitergehen. Vielleicht mache ich mir eine kleine Pause und gehe ein bisschen Skifahren. Aber
vielleicht lädst du uns ja nochmal ein als Gästinnen dann.
ja, das ist doch eine gute Idee.
Genau, aus neuer Position. Jo, in diesem Sinne, lasst euch der Freude trotzdem keinen Abbruch tun beim Hören. Wir sehen uns ja sowieso.
Genau. Tschüss.
Tschüssi. Ciao.